So, die Bühne wird wieder frei. Herzlichen Dank an unser wunderbares Bühnenteam und die Techniker, das muss man auch mal sagen. Die leisten ja seit 2 Tagen fantastische Arbeit, nicht nur mit Auf- und Abbau, sondern vor allen Dingen damit, uns mit Strom zu versorgen, uns in gutem Licht und gutem Ton dastehen zu lassen. Danke, danke, danke. Das ist eine große Arbeit, die wir sehr zu schätzen wissen. So, und jetzt. Queere Eltern heißt der Slot, ein Familienidyll unterm Regenbogen, Fragezeichen, denn immer mehr queere Paare entscheiden sich ja, Eltern zu werden. Wo sind ihre Probleme, wo stoßen Regenbogenfamilien an ihre Grenzen, leiden deren Kinder eventuell unter Mobbing oder im Gegenteil, profitieren sie von einem besonders toleranten familiären Umfeld? Darüber und mehr sprechen wir mit der Regenbogenfamilie Roman und David Navrot, Clara Gerlach, Tochter eines lesbischen Paares, sowie Pädagogin und Soziologin Marion Lüttich vom Regenbogenfamilienzentrum. Bitte kommt hoch. Ja, Sie können sich gar nicht entscheiden, welcher Reihenfolge Sie kommen. Deswegen diese Verzögerung. Grüß Gott, Frau Lüttich. Sie kennen doch den Weg. Sucht euch ein Plätzchen. Wir haben 3 Mikros für 4. Vielleicht möchten die 2 Väter ein gemeinsames Mikro nutzen. Das werdet ihr sicherlich schaffen. Ich möchte mit den Jüngsten in der Runde beginnen. Clara Gerlach, hallo. Du bist 19?
Ja.
19 bist du. Von Beginn an aufgewachsen als Tochter eines lesbischen Paares. Da kommen ja vielen so standardmäßig eine klassische Frage in den Sinn. Mein Gott, fehlt dir nicht der Vater?
Ja, wie beschreibt man das am besten? Ich denke, es beschreibt am besten, wenn man weiß, man überlegt sich, wie kann ich was vermissen, was ich nie hatte? Und im Endeffekt, ich habe meine beiden 2 Mütter, das sind meine Eltern, meine vollwertigen Elternteile, die mir alles geben, was ich brauche. Und auch wenn es nur ein Elternteil wäre, wäre es genauso gut geworden. Und ich vermisse nichts. Ich weiß nicht, was es bedeutet, diese Person zu vermissen. Ich habe Kontakt zu meinem biologischen Vater, aber der nimmt keinesweise eine ähnliche Vaterrolle wie bei anderen Freundinnen von mir jetzt zum Beispiel ein.
In welchem Alter wurde dir denn bewusst, dass das Familienkonstrukt, in dem du lebst, etwas Außergewöhnliches ist?
Also ich denke, als Kind merkt man das natürlich schnell. Irgendwie Kindergarten oder Grundschule, wenn man andere Kinder um sich rum hat. Meine Eltern haben das immer sehr offen kommuniziert und von Anfang an den Wert darauf gelegt, dass ich einfach weiß, wir sind besonders. Wir entsprechen einem anderen Familienbild, aber es heißt nicht, dass wir nicht normal sind, sondern einfach anders sind. Und da das jetzt nicht unbedingt das ausmacht, dass wir trotzdem nicht eine vollwertige Familie sind oder irgendwas Schlechteres oder mit weniger Wert, sage ich mal. Und es gab nie einen Zeitpunkt, wo ich jetzt sagen könnte, okay, mit 3 ist es mir bewusst geworden. Ich denke, das war so ein fließender Übergang, dass es halt dann die Fragen kamen von anderen Kindern oder so, aber
Kinder können grausam sein, sang schon Lena Valaitis. Wie war es bei deinen Klassenkameradinnen? Haben die dich als etwas anderes, haben dich das spüren lassen, dass du eventuell in einem anderen Umfeld aufwächst oder war das denen völlig wurscht?
Also ich habe vielleicht auch sehr, sehr Glück gehabt. Ich hatte nie irgendeine schlechte Erfahrung oder irgendeinen komischen Kommentar. Ich hatte echt mega Glück mit meinem Umfeld und bei mir gingen die Leute mal rein und raus, meine Freunde, sitzen auch meine 2 engsten Freundinnen im Publikum. Die sind alle immer sehr, sehr gerne bei uns rein und raus gelaufen. Und ich muss sagen, war immer mega.
Hättest du eine Taktik gehabt, hätten deine Mütter, die ja selbst sehr selbstbewusste, engagierte Frauen sind, hätten die dir einen Tipp mit auf den Weg gegeben, wie man sich wehrt, falls es doch mal zu Konflikten oder Sprüchen kommen sollte?
Also ich glaube, es ist natürlich auch sehr personenabhängig und charakterabhängig. Ich bin schon auch eher der Typ, der sich nicht unbedingt was dazu sagen lässt, falls was kommen sollte.
Das hilft.
Und ich glaube, das ist natürlich dann auch der Grund gewesen, wieso ich in meiner Vergangenheit bis heute nicht unbedingt großartig Momente hatte, wo ich jetzt irgendwie einen Streit gestartet habe oder starten musste oder mich extrem verteidigen, weil jeder wusste, wenn man jetzt was sagt, ich habe die Argumente von A bis Z und dann musst du halt gucken, ob du da dagegen argumentieren kannst oder halt nicht.
Hast du das Gefühl, du hast in der Familie mit deinen 2 Müttern etwas fürs Leben gelernt? Du hast ja auch andere normative Familien kennengelernt, was andere vielleicht nicht haben, was positiv war.
Ja, also ich denke, ich bin natürlich als sehr, sehr kleines Kind schon mit Dingen konfrontiert gewesen, mit denen sich andere Kinder in meinem Alter nie beschäftigen mussten. Und Ja, dank meiner Eltern war ich natürlich auch immer in sehr, sehr vielen bunten und vielfältigen Kreisen und ja, denke, habe natürlich schon da auch viele Geschenke, sage ich mal, mitbekommen, weil ich viele tolle Menschen kennenlernen durfte und ich denke schon, dass es mich sehr, sehr positiv geprägt hat und auch politische Erweiterungen mir gebracht hat und ein bisschen aufweckend.
Danke, das war erstmal die Sicht der Tochter, vielen Dank. Jetzt wollen wir die Sicht der Väter mal ein bisschen beleuchten, Roman und David. Wann habt ihr euch kennengelernt?
Roman und Daniel. Oh, erstmal schönen Daniel, guten Abend an alle. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Freuen wir uns sehr. Wir haben uns kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt im Jahre 2012 und zwar auf einem Haarkosmetik-Seminar. Da war ich als Teilnehmer und mein Mann als Repräsentant der Firma. Da waren wir natürlich sehr froh, aber wir wussten gar nicht, ob der andere auch schwul ist oder genauso empfindet. Und deswegen war das so eine tricky Situation damals, was mittlerweile 11 Jahre Geschichte schreibt und das ist echt spannend. Wir sind total froh, dass wir uns kennengelernt haben, weil in dieser Zeit ist wahnsinnig viel bei uns im Leben passiert.
War denn Kinderwunsch schon immer Teil dieser Paarbeziehung?
Also wir haben uns nach unserem ersten Kennenlernen bei diesem Haarkosmetik-Seminar damals sofort getroffen in einem Restaurant. Und eins der ersten Themen war natürlich Familien, weil uns dieses Thema sehr wichtig ist, weil wir von tollen, großen Familien kommen, Geschwister haben und so weiter. Und uns war es unabhängig sehr, sehr wichtig. Und wir wollten es von ganzem Herzen auch eine Familie gründen. Also nicht nur ein Paar sein, sondern auch Kinder haben. Und darum war das eigentlich relativ schnell fix, dass wir Kinder haben werden. Nur wie, war eben die Frage.
Das ist die Frage, die sich mir natürlich auch stellt.
Wir haben so viel Männer geübt, ich sag's dir.
Toll!
Auf natürlich hat nicht ganz funktioniert.
Es war ein Unfall.
Es war ein Unfall, genau. Dann wollen wir erstmal wissen, wie lange hat es denn gedauert und was habt ihr unternommen, um euch diesen Wunsch zu erfüllen?
Also ich weiß noch, vor 2017 war es ja für homosexuelle Paare überhaupt gar keine Möglichkeit oder es gab schon eine Möglichkeit, Kinder zu adoptieren, aber nur als alleinstehende Person. Da haben wir damals das Jugendamt angerufen, der Roman war das, und wir haben direkt eine Abfuhr bekommen. Das Jugendamt hat zu uns gesagt, das könnt ihr sofort vergessen. Und das war dann, ja, also wie so ein Schlag ins Gesicht. Wir haben gedacht, was passiert denn jetzt eigentlich? Das ist schon Wahnsinn. Und wir haben den Landkreis gewechselt von unserem Wohnort. Die Gesetzeslage hat sich verändert und somit natürlich auch die Möglichkeit, Kinder zu adoptieren. Wir haben dann sofort gesagt, wenn es jetzt möglich ist, Kindern, die schon auf der Welt sind, ein Leben zu bieten, vielleicht ein besseres Leben sogar, dann machen wir das. Und somit haben wir uns sofort den Weg der Adoption entschieden und haben den Weg angegangen. Und das war die beste Entscheidung, was es jemals in unserem Leben gab, weil es einfach das Wunderschönste ist, eine Familie zu gründen. Unsere Kinder sind heute hier mit dabei, mit
sagen,
meiner Mama.
Sie sind da vorne sitzen.
Genau,
Sie?
Rumme Melody.
Hallo!
Genau.
Ich kenne ja kein schwules Paar, das offensiver mit seinem Leben als Regenbogenfamilie umgeht, als ihr zwei das tut. Es gibt eine Website, es gibt Facebook, es gibt Insta, ihr wart in allen möglichen Medien. Ihr seid heute hier beim Christopher Street Day. Warum ist es euch so ein großes Anliegen, damit in die Öffentlichkeit zu gehen?
Also als wir damals zusammenkamen, gab es sehr wenig Öffentlichkeitsarbeit. Also gerade was dieses Thema angeht, wenn man gegoogelt hat, kamen nur Horrornachrichten bis zum heutigen Tag, Adoption und so weiter. Also ist die Chance, wenn man googelt, gleich null. Und wir haben gedacht, wenn wir schon die Möglichkeit haben, so ein glückliches Leben zu führen, dann wollen wir das nicht in Geschlossenheit für uns leben, sondern wir wollen es nach außen tragen und anderen Menschen damit Mut machen. Und somit haben wir es tatsächlich geschafft, über Instagram sehr populär immer mehr zu werden und dieses Thema nach außen zu tragen. Zeitgleich läuft jetzt gerade eine neue Sendung auf Sat.1, die heißt Wir werden mehr. Also jeden Sonntag 17.50 Uhr mit Birgit Schrohwange, also auch heute Abend. Und dort sind die verschiedensten Familienkonstellationen mit dabei, unter anderem auch wir. Und der Grund, warum wir das machen, ist es, anderen Menschen mit dem Mut zu machen, dass alles möglich ist, wenn man fest daran glaubt und alles dafür tut und halt nicht aufgibt. Ne?
Müssen wir Mario nachher fragen, ob das reicht, wenn man fest daran glaubt, ob wirklich alles möglich ist. Aber ich habe noch die Frage, habt ihr dafür auch schon mal Kritik erlebt? Wer in die Öffentlichkeit geht, wird ja nicht nur beklatscht, der wird manchmal auch kritisiert. Habt ihr negative Reaktionen erfahren von Menschen, die sagen, hör mal, zwei Männer und Kinder, das geht doch gar nicht?
Also natürlich merkt man sowas auch mal. Jedoch muss ich sagen, dass wir in unserem Leben generell sehr, sehr wenig Kritik ernten. Wir haben große Firmen, wir haben mit vielen Menschen zu tun. Wir haben in Deutschland über 3000 Vertriebspartner, Geschäftspartner, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Jeglicher Herkunft oder Hintergrundinformation. Und dadurch gehen wir sehr offen mit Menschen gegenüber um. Und diese Menschen auch offen gegenüber uns, weil sie merken, wir sind sehr tolerant. Somit sind sie sehr tolerant uns gegenüber. Natürlich merkst du irgendwann mal Aneckpunkte. Aber wir sagen immer, wenn du jetzt heute zum Beispiel einen Herrn mit 60, 70, 80 Jahren in München rumlaufen siehst, Händchen halten mit einer Dame, die vielleicht 18 ist, dann schaut auch jeder und dreht sich um, weil es außerhalb der Norm ist. Bei uns ist es zwar nicht mehr so intensiv vielleicht außerhalb der Norm, weil zwei Männer kennt man mittlerweile in München, ne, zusammen Händchen halten, aber trotzdem ist es noch außerhalb der Norm. Jedoch gehen wir damit komplett anders um und zeigen den Menschen, dass es nicht nur traditionelle Familienkonstellationen geben muss, sondern dass Familie viel, viel mehr sein kann als das.
Noch sind eure Kinder klein. Ihr habt ja noch einige Jahre vor euch, um sie zu erziehen. Mit welchen Werten sollen sie aufwachsen? In welchem Geiste sollen sie groß werden?
Ja, das ist natürlich ein Riesenthema bis jetzt. Romeo und Melody sind im Mai 3 Jahre alt geworden. Wir haben sie von Anfang an, also aus der Intensivstation, mitbekommen in unser Leben. Und bis jetzt haben wir alles super gemeistert, miteinander, und wir sind sehr glücklich drüber. Was passiert, wissen wir nicht. Auf jeden Fall geben wir ihnen unsere Werte mit, die wo wir haben, für ihr kommendes Leben. Und was sie dann daraus machen, bleibt ihnen selber überlassen. Das klingt manchmal ein bisschen verrückt und vielleicht sogar ein bisschen salopp, aber man kann als Eltern gar nicht mehr geben, als gute Werte mitzugeben. Und wir zeigen ihnen doch auch viele Freunde, die wo wir haben, mit verschiedenen Herkünften, und ob das lesbische Pärchen sind, ob das Transpärchen sind, ob das schwule Pärchen sind, manchmal sogar auch Heteropärchen, stellt euch das mal vor, auch die gibt's in unserem Leben. Also sehen Sie die ganze Facette, und wir lassen alles zu und lassen ihnen ihre Freiheit und Entwicklung, so wie sie werden, ist es richtig. Und darum unterstützen wir sie mit allem, was so geht, ne, von unserer Seite.
Herzlichen Dank bis dahin. Marion, du bist Mitarbeiterin des Regenbogenfamilienzentrums, ganz viel mit queeren Familien, mit Paaren, mit Kinderwunsch zu tun. Das ist klar, das ist Clara, Roman, Daniel. Sind das typische Beispiele queerer Familienplanung oder glückliche Ausnahmen?
Ich glaube, ihr seid schon mittlerweile auch mit eines der typischen Beispiele. Also die Geschichte reicht ja weiter zurück. Ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass die Oma vom Krieg erzählt oder so. So ist das gar nicht gemeint. Aber wenn ihr euch erinnert, so wie fing das an, das Thema Regenbogenfamilie und Kinderwunsch ist sicherlich auch schon 30 Jahre alt. Die ältesten Kinder aus Regenbogenfamilien sind, haben mittlerweile schon selbst wieder Kinder. Und das ist sicherlich ein wichtiges Thema, auch zu gucken, wie präsentiere ich im Alltag, wie stärke ich meine Kinder, wie bin ich als Regenbogenfamilie auch gut und sichtbar im Alltag. Und wir haben ein großes Thema, das ist weiterhin so, das weckt manchmal aufgrund der medialen Berichterstattung ein bisschen anderen Eindruck, weil das Bild, sage ich mal, einer weiblich gelesenen Person mit Kindern ist so alt wie die Geschichte der Menschheit. Und sage ich mal, Männer oder männlich gelesene Personen mit Kindern sind in unserer Gesellschaft einfach noch nicht so alt. Deshalb fallt ihr trotz allem immer noch mehr auf. Aber wenn wir genau in die Statistik gucken, zumindest auch, ist das so unserer Wahrnehmung nach der Fall, auch bundesweit. Wir sind da gut vernetzt und im Austausch mit anderen Facheinrichtungen haben wir wahrscheinlich so 85-90% lesbische Regenbogenfamilien, und die 10-15% teilen sich Rainbow Daddy Familien, Regenbogenfamilien Väter und sage ich mal Familienkonstellationen mit mehr Eltern, also mehr als 2 Elternteilen oder mit trans-, inter- und nicht-binären Elternteilen, die natürlich nichtsdestotrotz aufgrund, die natürlich auch da noch eine wichtige Rolle spielen.
Roman und Daniel mussten, Sie haben es selber erzählt, bis 2017 warten, bis die gesetzliche Möglichkeit überhaupt existierte. Mit welchen gesetzlichen Problemen haben denn Menschen zu kämpfen aus nicht heterosexuellen Beziehungen, die ein Kind adoptieren möchten oder haben möchten, ja, bekommen möchten?
Also wenn ihr euch erinnert, es ist erst 21 Jahre her, da wurde sowas geschaffen wie die eingetragene Lebenspartnerschaft. Das ging aber eigentlich nicht mit vielen Rechten einher, sondern die wurden von der Community hart erkämpft. Ich sage nur Erbrecht, dass ich auch die Wohnung behalten darf, wenn mein Partner, meine Partnerin verstirbt oder so. Das war alles nicht Teil des Lebenspartnerschaftsgesetzes. 2005 gab es auch auf Druck der Community und auch einer starken Community hier in München eine Gesetzesänderung, dass es das Gesetz der Stiefkindadoption geöffnet wurde für lesbische Paare, dass also jetzt nur, ich bleib mal bei mir, dass meine Partnerin, das Kind, das ich auf die Welt bringe, sozusagen, dass sie in die rechtliche Elternstelle treten durfte, über diese Krücke der Stiefkindadoption, die dafür eigentlich gar nicht gedacht war, das ist auch erst jetzt 17 Jahre her. Und dann hat es nochmal von dort aus bis 2013 etwa gedauert, dass es die Möglichkeit gab, dass die sogenannte Sukzessivadoption geöffnet wurde für gleichgeschlechtliche Paare. Das war ein großer Schritt, auch nicht zuletzt für die schwulen Regenbogeneltern, weil nehmen wir mal, sukzessiv heißt, erst adoptiert die eine Person wie eine Volladoption und dann sozusagen die zweite Person hinterher. Die Männer haben es gesagt, es gibt erst seit 2017 zusammen mit der Ehe für alle die Möglichkeit für gleichgeschlechtliche Paare gemeinschaftlich zu adoptieren. Vorher hat man sich dann oder ab 2013 mit dieser Krücke geholfen, dass einer erst adoptiert. Und dann gab es so eine juristische Pause im Gericht, wenn man ein wohlwollendes Gericht hatte, von einer Minute. Dann hat man rein formal eine neue familiengerichtliche Sitzung anberaumt, eine Minute später, und eine erneute Adoption bewilligt, sodass in dem Fall, wenn ihr das damals gemacht hättet, ihr dann gleichzeitig juristisch Elternteile eurer Kinder hättet werden können. Das ist erst 5 Jahre her. Und heute streiten wir ganz massiv. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, gestern hat wir haben eine neue Bundesregierung seit geraumer Zeit. Unser FDP-Bundesjustizminister Buschmann hat gestern was verlautbaren lassen, wo er erste Schritte angehen will in puncto Reform des Abstammungsrechts. Und ich muss sagen, tut mir leid, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Das greift nur für eine kleine Gruppe oder für eine, sage ich mal zumindest, dass er guckt im Moment nur auf die lesbischen Mütterfamilien und das ist viel zu kurz gesprungen. Ich habe es gesagt, also da er denkt nur, und die Hälfte der lesbischen Mütterfamilien ist noch außen vor, weil er sagt, nur die mit Samenbank sind sozusagen safe und können sofort rechtlich Eltern sein, die anderen nicht. Und er redet noch gar nicht von von Mehrelternschaft oder Eltern, die trans, inter oder nicht binär sind. Das ist alles noch in weiter Ferne und wird arg schief problematisiert. Und das geht so nicht.
Auf rechtlicher Seite noch einige Steine zu rollen. Von den vielen Familien, die ihr betreut und beratet, was sind denn die sozialen Themen, mit denen Sie kommen? Stoßen Regenbogenfamilieneltern auf Widerstände, stoßen deren Kinder auf Ablehnung oder ist da mittlerweile alles so, dass man sagen kann, ehrlich gesagt, das läuft wie bei jeder anderen Familie auch?
Ja, damit hast du schon was Wichtiges gesagt. Das läuft wie bei jeder anderen Familie auch. Da ist auch ein bisschen ein Wermutstropfen mit dabei, weil manchmal, wir arbeiten ja auch als Fachberatungsstelle für pädagogische Fachkräfte in Kitas oder versuchen auch Lehrkräfte zu unterstützen. Da hört man manchmal trotz allem immer noch, ja, wir behandeln alle Kinder gleich. Das ist doch alles überhaupt kein Problem. Und da lohnt dann ein genauerer Blick. Was heißt denn das? Braucht es nicht doch auch einfach für die Vielfalt der Kinder mal besondere Ansprachen? Oder müssen wir nicht schauen in dem pädagogischen Material, dass die Lebenswelten der Kinder auftauchen, so wie wir es auch schon seit geraumer Zeit tun sollten beim Thema ethnische Herkunft, Hautfarbe oder kultureller Hintergrund oder so. Und das ist natürlich auch wichtig, dass manche denken, ja, sie arbeiten quasi pädagogisch neutral und das ist de facto nicht der Fall. Man muss da schon im Sinne der Identitätsentwicklung und positiven Begleitung der Kids natürlich auch was Stärkendes und Begleitendes bieten.
Clara, haben dir Vorbilder gefehlt? Haben dir Schulmaterialien gefehlt, wo auch mal ein lesbisches, schwules Paar auftaucht? Du bist ja wahrscheinlich mit Material aufgewachsen, wie wir alle, bayerische Lehrbücher, da kommt sowas eigentlich kaum vor. Hat dir das gefehlt?
Ja, also wenn ich so drüber überlegt habe, wir hatten schon auch eine sehr aufgeklärte Klasse in vielen Punkten und natürlich alle wussten dann im Jahrgang so, wer ich bin und welchen Hintergrund ich hatte. Das war im Gymnasium vor allem schon recht präsent und es ist mir halt vor allem dann aufgefallen, wenn einem halt dann mal ein Bild aufgefallen ist, wenn man dann halt doch mal irgendwie hier und da ein Kürzel und homosexuelle Eltern oder irgendwie solche kleinen Zusätze oder eben gleichgeschlechtliche Eltern. Also das hat schon sehr gefehlt, aber das ist halt, ja, es ist natürlich, man muss ja auch dazu sagen, es ist ja nicht, jedes Jahr wird ja nicht ein neues Schulbuch gedruckt, sprich, wir haben auch noch irgendwie Ausgaben im Geobuch von 1999 gehabt, also dementsprechend.
Darf ich was ergänzen?
Ja.
Also wir nehmen wahr, dass viele der Regenbogenfamilien, die wir kennen, oder wenn die Kids dann in der Schule sind oder auch in die weiterführenden Schule kommen, dass sie in der Regel aufgrund dessen, dass ihre Familien, ihre Eltern ganz gut gestärkt den Weg einer anderen Familie zu sein irgendwie gegangen sind, dass sie sehr häufig sehr souverän unterwegs sind in puncto dessen, dass sie Teil einer Regenbogenfamilie sind. Gleichzeitig ist es natürlich auch anstrengend, das kennen wir wahrscheinlich alle, immer wieder diejenige Person zu sein, die dann darauf hinweist, dass es familiäre Vielfalt und so weiter gibt. Und das ist was, was häufig dann die Kids oder die Jugendlichen, wenn sie denn souverän genug sind oder dann irgendwann die Energie noch haben, auch selbst tun müssen. Und dazu brauchen wir dann einfach auch noch mehr kompetente Unterstützung auch der Lehrkräfte und vielleicht auch mal das Thema auf eine andere Art aufbereitet in den Schulen, weil das ist sehr ermüdend, das kennen wir ja als queere Menschen im Alltag auch. Es hat auch immer eine andere Seite, die Medaille. Einerseits sind wir out and proud und manchmal merken wir auch selbst, dass dieses out and proud für uns und für andere sein und natürlich erst recht, wenn du noch Kind oder Jugendlicher bist, auch enorm anstrengend sein kann.
Roman, Daniel, was wünscht ihr euch für die Zukunft eurer Familie? Was ist das Wichtigste in den kommenden 10 Jahren, was unbedingt passieren soll oder was bleiben soll?
Also in den letzten Jahren haben wir ja oder haben unsere Vorgänge schon sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet. Darüber sind wir sehr stolz, denn nur aus diesem Grund konnten wir uns so entfalten, wie wir heute sind. Und wir denken uns genau jetzt das Gleiche in puncto Familie. Wir möchten jetzt Pioniersarbeit leisten und den Menschen da draußen zeigen, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, in welchem Familienkonstrukt du steckst, sondern Familie viel, viel wichtiger ist. Das Wichtigste in einer Familie ist Liebe. Und was wir uns wünschen in den nächsten 10, 15 Jahren, ist einfach viel, viel mehr Toleranz. Aber gegenüber der ganzen LGBTQI+-Community und wie viel Plus es mittlerweile sonst noch gibt. Ne? Man muss ja das Alphabet heutzutage fast schon jeden Tag neu lernen, was auch gut so ist. Denn die Vielfalt ist wichtig und die Diversity ist wichtig. Und ich glaube, dass jetzt gerade der richtige Zeitpunkt ist, diese Diversity zu feiern und einfach da draußen der Welt zu zeigen, hey, wir sind da, uns gibt es und wir müssen jetzt richtig Vollgas geben.
Ein schöneres Schlusswort hätte ich mir nicht wünschen können. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe für euch, euer Leben, eure Familien und darf euch hinaus bitten, weil wir machen einen fliegenden Wechsel. Die Plätze werden sofort wieder eingenommen. Lasst die Mikros einfach auf den Stühlen stehen. Vielen Dank. Denn Diversity und hoffentlich ganz viel Liebe gibt es auch in großen Firmen, die sich auch immer mehr um ihre LGBTI-Angestellten kümmern, die Netzwerke installieren, die Möglichkeiten schaffen, dass sich dort LGBTI-Personen wohlfühlen, denen Entwicklungsmöglichkeiten bieten oder eben auch nicht. Wir haben VertreterInnen queerer Netzwerke eingeladen und die hole ich mir jetzt schnell, die stehen noch Backstage, die sind gleich wieder da. Moment!